Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wichtiger Hinweis noch, ein kleiner Werbeblock. Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Einfach mal googeln, ein Wirtschaftskrimi, ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Also das hättet ihr dann quasi auch erledigt über unseren Podcast. Also Permanent Error, Karl-Heinz Land, einfach mal googeln, gibt es online, da wo man Bücher kauft. Viel Spaß!
Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0, dem Podcast für den Perspektivwechsel. Heute am Mikrofon, wie immer, Karl-Heinz Land und unser Gast des Tages, eine Legende aus Fernsehen. Viele kennen ihn aus den täglichen Medien, aus den Wetterberichten. Uns ist zugeschaltet der Herr Schwenke. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Morgen, Legende, ich bin noch keine 80.
Guten Morgen, Carsten Schwanke, hallo, guten Morgen, Roland. Guten
Morgen. Jetzt habe ich schon als allererstes mal den Namen falsch gesagt, tut mir leid. Carsten Schwanke natürlich, nicht Schwenke.
Ja, alles gut. Alles
Karl-Heinz Land zugeschaltet, wie immer, aus dem schönen Hennef. Und Carsten, von wo aus hörst du uns denn zu, oder?
Ich sitze in Köln, auch in leider Köln. An diesem Morgen, denn es regnet.
Ja. Wer denn Carsten? Carsten ist bekannt natürlich aus ARD, aus dem WDR, aus den Wetterberichten. Das ist derjenige, der uns immer die guten oder schlechten Nachrichten bringt. Wir haben viele Fragen zum Thema Klimawandel heute, viele Fragen zum Thema ja auch Darstellung des Wetters und Geschäftsmodelle, datengetriebene Geschäftsmodelle rund ums Wetter. Da sind wir sehr gespannt heute drauf. Beginnen wir mal heute mit unserer typischen Rubrik Schlagzeile des Tages. Karl-Heinz, du bist immer wie der Erste. Was beschäftigt dich denn heute so am Tag?
Also heute Morgen, natürlich kommt man nicht dran vorbei. Jogi Löw ist wieder Fußballer und wird auch in die nächste WM führen, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber gut, vielleicht muss man ihm tatsächlich noch eine Chance geben. Ich bin auch nicht so ganz betroffen, weil der richtige Fußballfan bin ich ja nicht wirklich. Dann das ganze Thema Corona-Hilfen macht so langsam auch in der Politik ein bisschen Sorge. Bisher hieß es ja immer, ja, ist doch kein Problem, wir haben genug. Ne? Nachdem ja früher die schwarze Null, die ich immer für schrecklich gehalten habe, also ich glaube, die hat uns lange Jahre echt geschadet, einen Innovationsstau produziert in Deutschland, aber ist ja inzwischen Geschichte. Jetzt gehen wir ganz anders mit dem Geld um, sehr großzügig. Im November waren es über 10 Milliarden, im Dezember werden es vermutlich auch nochmal 15 Milliarden sein, die an Hilfen für die Wirtschaft, vor allen Dingen für die kleinen und Mittelständler. Also auch an der Stelle bitte, wenn ihr Geld braucht, liebe Mittelständler, die Corona-Hilfen kann man mit Hilfe des Steuerberaters relativ einfach beantragen, wurde mir gesagt. Nutzt diese Chance. Dann gestern, ich weiß nicht, jeder von uns kennt ja Zoom inzwischen, GoToMeeting und WeTransfer und wie sie alle heißen, alles was mit Videoconferencing zu tun hat. Und gestern hat Zoom seine Zahlen veröffentlicht. Was für mich dabei total überraschend war, der Umsatz ist von 166 Millionen auf 777 Millionen Dollar im Quartal gestiegen. Ja, kann man sich leicht vorstellen. Wir machen es ja alle. Der Gewinn ist von 2,2 Millionen Dollar auf 198,4 Millionen Dollar gestiegen. Und was macht die Aktie? Statt Freudentaumel, sie purzelt um 6% nach unten. Ja? Also okay. Dies war für mich gestern wirklich nochmal so ein Aha-Erlebnis. Die Realwirtschaft hat sich inzwischen von der Finanzwirtschaft komplett entkoppelt. Also es geht gar nicht mehr darum, was wir wirklich tun. Ich meine, der DAX hat einen Höchststand, noch nie war der DAX über 13.400 Euro, Punkte, gestern schon. Auch der NICE und der Dow Jones haben Höchststände erreicht und wir alle wissen, dass wir eigentlich vor einer Krise stehen und die Zinsen sind inzwischen, die meisten Banken haben inzwischen Minuszinsen aufgerufen. Man nennt das jetzt Verwahrgeld, also du kriegst, musst was dafür zahlen, dass die dein Geld verwahren. Das war früher auch mal anders. Das ändert viele Dinge in der Wirtschaft und ich glaube, wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, wohin die Reise da noch führen wird. Und naja, heute unser Thema Klimawandel. Ja, pünktlich zum Winterbeginn gibt's anderes Wetter. Aber ich denke, dazu sollten wir am liebsten den Carsten gleich ein bisschen fragen. Wir wollten ja heute mal nicht nur über das Wetter, sondern vor allen Dingen auch über das Klima sprechen. Und da bin ich mal ganz gespannt, was der Carsten dazu sagen hat.
Genau, genau. Und Carsten, was hast du heute für eine Schlagzeile des Tages? Was ist dir besonders wichtig heute aufgefallen?
Also Karl-Heinz hat ja gerade ganz viele Steilvorlagen geboten. Ich habe eigentlich all diese Schlagzeilen auch, also ich bin ja auch ein Mensch, der im Leben lebt und auch politisch sehr interessiert ist. Jogi Löw, absolutes Unverständnis. Also ich meine, das zeigt, wie hirnrissig inzwischen der DFB oder die DFB-Spitze agiert, wenn man nach dem Zustand, den wir schon nicht nur bei einem Spiel, sondern über viele Spiele sehen, ihn immer noch weiter verpflichtet. Abgehakt ist nicht mein Thema. Zu den Corona-Hilfen möchte ich noch eins sagen. Ich weiß von Freunden, die fallen mit ihren Firmen genau zwischen das Raster. Mhm. Die fallen durch, die bräuchten Hilfen. Es ist also alles andere als einfach. Ich weiß von Solo-Selbstständigen, die zittern, weil sie sich praktisch ja fast doppelt verschulden. Die Corona-Hilfen, die es im Frühjahr gab, das ist ja praktisch wie ein Kredit, der auch zurückgezahlt werden muss. Trotzdem müssen weiter laufende Kosten getilgt werden. Also ich würde mir fast sogar wünschen, dass, Karl-Heinz hat das gerade gesagt, der Staat schüttet jetzt großzügig das Geld aus. Ich habe so das Gefühl, an vielen Ecken und Enden spürt man das nicht. Es ist alles andere als großzügig, es ist verkopft, es ist nicht richtig durchdacht. Und das beschäftigt mich auch, weil ich nämlich dann auch Hinblick Börse, ich frage mich auch, was geht da eigentlich ab? Denn ich erlebe in meinem Umfeld doch mehr Ängste und denke, dass es durchaus sein könnte, dass wir innerhalb des nächsten halben Jahres dann nochmal eine ganz ordentliche Delle erleben und durchgeschüttelt werden. Aber zu meinen Themen, zu meinen ganz persönlichen Themen heute Morgen, muss man ja vielleicht mal sagen, wir sitzen jetzt hier am Dienstag, 1. Dezember. Am 1. Dezember, es ist sozusagen für uns Meteorologen der Zählbeginn des Winters mit dem Monatsstart Dezember und es schneit in Deutschland. Heute Nacht gab es verbreitet noch Glatteisregen. Aber jetzt praktisch vom südlichen Niedersachsen, vom Harz, vom Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen über Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz verbreitet jetzt eine weiße Landschaft, entsprechend natürlich in unserer zivilisierten, hochtechnisierten Welt mit Chaos verbunden auf den Straßen. Aber das Meteorologenherz springt höher. Ich habe den Computer vor mir und sehe die Schneehöhen. Und ich sehe da zum Teil sogar 10, 11 Zentimeter an Schneehöhe. Also gerade so im Norden Baden-Württembergs und in Franken. Und das finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr spannend und sehr schön, dass der Winter so anfängt. Und vor allem freue ich mich, weil ich das jetzt seit Tagen vorhergesagt habe, dass es also heute Morgen, am Dienstagmorgen, winterliche Straßenverhältnisse gibt. Und wenn das dann so ist, umso schöner.
In der Tat. Also wenn es im Winter es mal schneit, das ist ja auch mal was Schönes und auch durchaus, denke ich, im normalen Bereich.
Genau. Und vielleicht noch direkt einen Punkt hinterher, weil wir haben ja jetzt schon das Wort Klimawandel ein paar Mal fallen lassen. Das Thema eigentlich für mich auch in den letzten Tagen ist, der Monat November geht zu Ende. Und es gab jetzt vor einigen Tagen schon eine erste Grobauswertung der Temperaturabweichung des Monats November auf der Nordhalbkugel. Und ich glaube, es gab noch nie einen so warmen November wie in diesem Jahr in Teilen der Arktis. Vor allem in der russischen Arktis lag die Temperatur, und zwar über den Monat gemittelt, bei mehr als 16 Grad höher als die normalen Klimawerte es hätten erwarten lassen. Das heißt, dass wir mal einen Tag haben, wo wir statt normal, ich sag mal minus 20 Grad, vielleicht nur minus 4 Grad haben. Das kann mal passieren, wenn es so einen Warmluft-Einschub gibt, eine Warmluftzufuhr, dann ist es aber drei Tage später wieder minus 20, minus 30 Grad. Aber über den Monat gemittelt eine Temperatur, die 16 Grad höher liegt, das ist ein absoluter Hammer und das zeigt, mit welch dramatischen Sprüngen der Klimawandel sich an vielen Ecken der Erde bemerkbar macht.
Da kommen wir auch zu meiner Schlagzeile des Tages gleich. Ich wollte aber noch mal kurz was zu Corona-Hilfen und auch zu Börsenkursen sagen. Also Corona-Hilfen, ich kann es aus eigener Erfahrung, also das Geschäft meiner Frau hat im Prinzip fast die Grätsche gemacht jetzt in Corona-Zeiten. Diese Beantragung dieser Überbrückungshilfen war quasi nicht möglich, weil sie letztes Jahr extremes Wachstum hatte und quasi der Umsatz und die Kosten und so weiter. Das hat alles nicht zusammengepasst, ja. Und jetzt diese sogenannten Novemberhilfen hat auch ewig dauert. Also es ist alles nicht so einfach und man muss sich wirklich auch von vielen Geschäftsmodellen so Stück für Stück verabschieden. Also da leiden wir quasi auch so ein bisschen mit, können es zum Glück noch ein bisschen abfedern, aber das ist schon eine harte Nummer und da ist, denke ich, das wird unsere Gesellschaft wirtschaftlich noch viele, viele Jahre, denke ich, begleiten. Also da fühle ich auch mit vielen mit, die auch selbstständig sind. Ich kenne Fotografen, Veranstalter, Agenturen, Eventagenturen, also das ist alles kein Spaß gerade. Na und zum Thema Realwirtschaft versus Börsenkursen, also nicht, ist ja nicht nur so, dass die Börsenindizes und die Börsenkurse quasi sich entkoppelt haben, also man wirft ja Bitcoin und dieser ganzen Kryptowährungsszene auch, sagen wir, Realitätsverlust vor, aber eigentlich ist es genau das gleiche wie mit den ordentlichen, normalen, Anführungsstrichen, Anlagemethoden. Auch da, Bitcoin ist wieder hochgegangen, ist bald bei 20.000 US-Dollar. Also es ist irre, was momentan abgeht. Aber für mich die Schlagzeile des Tages ist definitiv die, da kommen wir wieder Richtung Klimawandel. In Brasilien wurde innerhalb der letzten 12 Monate ein Waldgebiet in der Größe der Hälfte des Gebietes von Hessen abgeholzt. Ja. Und das ist ja natürlich auch eine Sache, wo man sagt, das ist der Sache sicherlich nicht zuträglich. Und ja, da sind wir auch schon mitten im Thema. Ne? 1,5 Grad ist so das Ziel, Klimaveränderung oder Temperaturveränderung. Jetzt haben wir hier in Sibirien schon 16 Grad Unterschied. Das ist ja irre. Ne? Ich habe jetzt auch nur gehört oder gelesen, dass wir insgesamt auch eigentlich eine Dürre haben in Deutschland weiterhin. Carsten, wie schätzt du das denn ein? Du machst das ja wirklich seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten verfolgst du dieses Thema. Wie schätzt du die Situation ein?
Das Interessante ist, dass viele Menschen wollen es ja, oder es gibt immer noch einen Teil der Menschen, die das nicht wirklich wahrhaben wollen, nicht an sich ranlassen. Und da gibt es auch oft die Argumentation, zum Beispiel 1 Grad Erwärmung, 1,5 Grad, über das wir diskutieren, was wir einhalten wollen. Wir sind aktuell bei 1,1 Grad. Ja, so what? Ne? Also was juckt mich, ob es jetzt draußen bei hier in Köln jetzt bei 4 Grad regnet oder bei 5 Grad regnet? Und ich glaube, dass gerade diese Auswirkungen, die wir seit 2018 ja auch in Deutschland massiv spüren oder die wir eben jetzt zum Beispiel mit diesen 16 Grad in der Arktis sehen, die zeigen, dass es gefährlich ist, in der Kommunikation und in der Diskussion sich auf dieses globale Mittel, womit kein Mensch was anfangen kann, sich darauf nur zu konzentrieren, das klingt auch nach so wenig. Wir leben auf der Erde und zum Beispiel auf der Landmasse. Dadurch, dass die Erde zu 70% von Wasser umgeben ist, dort erwärmt sich die Luft nur sehr langsam, weil Wasser ein unglaublicher Wärmespeicher ist. An Land erwärmt sich das wesentlich stärker. Und wir sehen das eben, in Deutschland ist der Temperaturanstieg jetzt schon bei 1,5 Grad angekommen. Und der wird auch schneller ansteigen. Also die konkreten Zahlen zeigen uns, dass der Klimawandel deutlich größere Sprünge macht, als man es vielleicht bei diesen Mittelwerten vermuten würde. Und was wir auch sehen, ist bei allen Messwerten. Wir wandern am obersten Ende der pessimistischsten Klimaszenarien entlang. Also das, was uns die Klimamodelle zeigen, die gehen ja mit verschiedenen CO2-Szenarien ins Rennen, sozusagen nach dem Motto, wir sind ganz anständig und sparen ganz viel CO2-Ausstoß oder wir machen weiter wie bisher. Und alle Messwerte, sei es die Schmelze des grönländischen Inlandeises, sei es die Schmelze des arktischen Meereises oder eben der Temperaturanstieg in der Arktis, all diese Sachen zeigen uns, dass es schneller geht, auch der Meeresspiegelanstieg schneller geht, als es uns die schlechtesten Klimaszenarien zeigen. Und das sollte uns wachrütteln, das sollte uns wirklich zu denken geben. Und ich mache mir große Sorgen, dass wir jetzt, also zum Beispiel 2020 ist nichts passiert, in den letzten 4 Jahren weltweit also gut wie ein Stillstand. 2021 in Deutschland, Bundestagswahl, da werden sich erstmal alle irgendwie sortieren. Da wird wahrscheinlich wahnsinnig viel über das Thema Klima diskutiert, aber wird etwas getan? Ich befürchte nicht sehr viel.
Vielleicht, Carsten, eine Frage. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, auf einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle aktuell. Da ging es um das Klima.
Genau.
Und da habe ich dich angesprochen, gesagt, hör mal, Wetter, Klima, du sprichst da so oft von. Und dann habe ich auch damals, sind wir in den Dialog getreten. Ich habe jetzt gerade ein Büchlein gelesen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Jonathan Franzen hat ein Büchlein geschrieben, wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht mehr verhindern können? Und dann so Untertitel, das Spiel ist aus, der Petrokonsumismus hat gewonnen. Und dann beschreibt er auf knapp 70, 80 Seiten, wirklich ist ein Büchlein, ist kein Buch, warum wir aufhören sollten, naiv zu sein und zu denken, dass wir das Ding noch reißen können. Jetzt sag du mal, so, nach dem, was du einschätzt, ich weiß, wie heißt das, Prognosen sind immer besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber ich würde gerne mal von dir hören. Glaubst du, wir kriegen das noch gedreht oder sagst du, wow, also das Ding ist schon ganz schön weit, weil das, was wir heute an Emissionen, also an CO2 emittieren, das wirkt ja, so wie ich das verstanden habe, noch 20 Jahre nach. Also sprich, wenn wir heute aufhören würden auf null, dann haben wir noch 20 Jahre damit zu kämpfen, was wir heute produziert haben, richtig?
Ja, vermutlich sogar länger, vermutlich sogar 50 bis 100 Jahre. Also selbst wenn wir heute alles abschalten, dann würde es noch einen weiteren Temperaturanstieg bis Mitte des Jahrhunderts geben und dann erst würde es langsam, es wären wäre sehr lange Welle, ein sehr langes Plateau. Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, die 1,5 Grad, die sind schon gerissen. Okay. Die sind deshalb auch schon gerissen, weil wir eben nicht von heute auf morgen abschalten können. Mhm. Ich bin ja auch ein Realist, ja, also ich sehe ja, was in der Welt passiert. Also selbst wenn es jetzt ein massives politisches Umlenken geben würde, selbst dann wird es einfach sehr schwer, weil diese Einschnitte, die wären dann schon enorm. Außerdem kühlen wir gerade unsere Erde noch immer durch den Smog, den es verbreitet, noch immer in China und in Indien gibt, in vielen anderen Ländern auch noch, aber in den beiden großen Milliardenländern noch sehr stark. Mhm. Und diese Smogpartikel in der Luft, die also ja auch gesundheitsschädlich sind, aber die lassen nicht so viel Sonnenlicht zur Erde und damit kühlen wir aktuell unseren Planeten noch um etwa 0,3 Grad. Das heißt, in dem Moment, wenn China und Indien Filteranlagen überall einbauen und die Luft wird dort sauberer, müssen wir diese 0,3 Grad eigentlich noch oben drauf packen, dann wären wir jetzt schon bei 1,5. Also das ist das eine. Aber das andere ist, ich habe große Angst vor dieser Art der Diskussion, sozusagen die Ölindustrie hat gewonnen, das Ölzeitalter hat gewonnen, sehen wir es doch endlich ein. Was heißt denn das im Umkehrschluss? Das heißt, dass sich die meisten zurücklehnen und sagen, okay, dann eben nicht, dann machen wir eben weiter. Und das ist ein ganz fatales Signal. Natürlich werden wir bei 1,5 Grad oder wenn wir die reißen, oder wenn wir 2 Grad reißen, wir werden danach nicht alle wie die Fliegen umfallen. Es geht ja weiter, aber mit jedem Zehntelgrad, was danach kommt, wird es schwieriger, verlieren wir mehr Menschen auf der Erde, bekommen wir mehr Katastrophen und es wird, um es mal unter ökonomischen Gesichtspunkten, weil ich höre das ja ganz oft von politischer Seite oder von Menschen, die für sich beanspruchen, auch ökonomisch versiert zu denken, es wird immens teuer. Also es ist eigentlich auch unter ökonomischen, unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten fatal, dass wir nicht heute das Geld in die Hand nehmen, was wir durchaus könnten. Wir sehen es ja bei Corona, dass wir sehr wohl in der Lage sind, Milliarden freizuschaufeln, dass wir nicht das Geld in die Hand nehmen, um uns weiter davor zu schützen, um den CO2-Ausstoß runterzufahren. Denn nachher am Ende, in einigen Jahrzehnten, wird es um einen Faktor X deutlich teurer. Aber vielleicht bin ich da auch irgendwie falsch gepolt, dass ich denke, man müsste eben auch mal strategisch über Jahrzehnte denken. Das scheint vielen nicht so leicht
Carsten,
zu sein.
Carsten, du sprichst jetzt was ganz Wichtiges an. Ich musste auch immer lachen. Ich hatte letztens einen Workshop mit der CDU Klimawerkstatt. Da waren auch hohe Politiker von der CDU dann dabei. Da haben wir in Berlin diskutiert und da fand ich es ganz spannend. Die sagten, ja, das ist ja alles kritisch, weil das betrifft die dritte Welt und Hunger und Armut und Wassermangel. Und dann sage ich, naja, wirtschaftlich wird uns das in der westlichen Welt viel stärker treffen, weil, wenn wir mal drüber nachdenken, und da kannst du bestimmt was zu sagen, Hamburg, also alle Küstenstädte, die werden wir verlassen müssen, Städte wie New York und so weiter, weil wenn tatsächlich die Meeresspiegel ansteigen, dann wird es zu Milliarden von Trillionen Abschreibungen kommen. Denk nur mal an die Immobilien, die da küstennah betroffen sein werden. Und dann davon zu sprechen, in der dritten Welt wird es die hart treffen. Ja klar, da wird es viele Leben kosten, bei uns vielleicht am Anfang weniger. Aber rein kostentechnisch, ökonomisch gesehen, wird es wahrscheinlich bei uns die riesigen Schäden produzieren.
Ja, definitiv. Und es geht ja, also, und wenn wir über den Meeresspiegelanstieg reden und darüber, dass wir London, New York, Hamburg, Amsterdam verlassen müssen, da reden wir dann wirklich über die nächsten Jahrhunderte. Ja. Oder sage ich mal, das beginnt vielleicht am Ende dieses Jahrhunderts, dieses Thema. Mhm. Aber ich sehe schon ganz aktuell Sachen, solange wir wirklich die größten Investitionen und Unterstützungen in Richtung alte Industrie nach wie vor tätigen, verhindern wir doch auch eine Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer digitalen Gesellschaft. Das nächste Thema ist, unser Staat, die Kommunen, die Länder ballern immer noch Milliarden, gerade bei den Rentenpapieren, also sozusagen bei den Rentenkassen, bei der Absicherung unserer Altersbezüge, wird noch das meiste Geld in die alte Industrie, in die kohlenstoffbasierte Industrie gepumpt. Das heißt, in dem Moment, wo wir wirklich durch, also vielleicht auch zum Beispiel durch EU-Regularien einen höheren CO2-Emissionspreis bekommen, verteuern sich diese Industrie, also diese Papiere auch. Also sozusagen, wenn jetzt also der Staat hergeht und in Ölkonzerne oder in Kohlestromkonzerne Aktien anlegt oder damit sozusagen die Sicherheiten schafft für die Rentenversicherung. Und jetzt werden aber diese Papiere unwirtschaftlicher, weil die CO2-Emissionspreise steigen, dann muss der Staat die wieder abstoßen. Das heißt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Ne, weil natürlich der Staat daran interessiert ist, dass diese Papiere, die ja noch bis vor kurzem als sichere Anlage galten, dass diese Papiere nicht an Wert verlieren. Sie werden aber an Wert verlieren. Also hier wird, also dieses kurzfristige Denken, was wir überall sehen, das wird uns auch in dieser Hightech-Welt und in dieser reichen westlichen Welt ganz schön zu schaffen machen.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Trump war ja so ein Klimawandelleugner und er hat ja Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und so weiter, hat sehr viel provoziert. Jetzt ist Trump weg, Biden fängt ja an, der hat ja ein Vier-Punkte-Programm aufgesetzt. Erstens Corona-Krise bekämpfen, Leuten gesundheitlich helfen, wirtschaftliche Auswirkungen beheben und Klimawandel. Das ist ganz oben auf seiner Agenda. Hat ja die ersten Leute auch sofort vorgestellt. Für wie wichtig hältst du es, dass die großen Industrienationen, überraschenderweise hat ja Xi, der Präsident, der chinesische Präsident, sich vor ein paar Tagen ganz klar zum Klimawandel und zur Bekämpfung des Klimawandels ausgesprochen. Für wie wichtig hältst du das denn jetzt? Oder sind das aus deiner Sicht nur Lippenbekenntnisse?
Das glaube ich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Chinesen sowas sagen und die wollen ja bis 2060 klimaneutral sein, dann die werden uns alle rechts und links überholen, bin ich sicher. Ne? Also es wird ja ganz oft gesagt, ja, die Chinesen eröffnen jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. Ja, aber die eröffnen aber auch jede Woche so viel Solarenergie, wie wir nicht träumen könnten. Das heißt, da passiert was und das ist immens wichtig. Und die Amerikaner, ich glaube ganz ehrlich, das ist ein ganz pragmatisches Denken auch, denn ich bin überzeugt davon, wer heute gerade als große Industrienation vorweggeht und zeigt, guck mal, so funktioniert das mit der Umgestaltung der Energieversorgung, der hat auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, dann auch lange Zeit dieses Wissen weltweit exportieren zu können. Und bereitet sich praktisch schon automatisch auf den nächsten Schritt vor, genauso wie die Chinesen die Corona-Pandemie genutzt haben, um 5G massenhaft auszubauen. Die haben gesagt, so, jetzt machen wir es, jetzt ziehen wir es durch. Wir diskutieren immer noch davon, ob jetzt in unseren Schulen ein halbwegs digitaler Unterricht möglich ist. Klammer auf, nein, ist nicht, Klammer zu. Das heißt, da verlieren wir sehenden Auges den Anschluss. Und das wären eigentlich alles Punkte, wo wir auch ingenieurstechnisch das Wissen haben. Wir haben die Lösung. Wir müssen es endlich wirklich nur machen.
Ja, ich glaube, der Schmerz ist immer noch nicht groß genug bei uns. Der Green Deal steht ja quasi vor der Tür. Ich habe so die Hoffnung, dass wir über den Weg Fördermittel und auch wirklich programmatisch und auch politisch gewollt europaweit dann nochmal einen Zahn zulegen können. Aber es ist in der Tat sehr erschreckend, wie bestehende Strukturen, gerade wenn es um Energie geht, jetzt haben wir das EEG, die Novelle des EEG-Gesetzes, also welche Steine Betreibern von Solaranlagen, also Privathaus, ne, in den Weg gelegt werden, das ist wirklich unbeschreiblich. Also statt wirklich alles, was in diese Richtung geht, möglichst einfach zu machen, macht man es natürlich wieder möglichst schwer, möglichst kompliziert. Mhm. Und das ist so ein bisschen die einzige Hoffnung, die ich habe. Also, aber ich denke, der Schmerz ist noch nicht groß genug in Deutschland, weswegen da noch nicht gehandelt wird. Aber das werden wir noch erleben.
Aber
ja, ich glaube, aber der Schmerz ist durchaus, oder der ist in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Der muss in der Politik ankommen. Mhm. Und die Europawahl, die war im letzten Jahr ein Weckruf eigentlich für die großen etablierten Parteien, weil die das Thema Klima komplett vergessen haben. Umso mehr reibe ich mir jetzt die Augen, dass sie es wahrscheinlich sich alle zuvorderst auf die Fahnen schreiben. Und dann kann man aber den Parteien, die jetzt seit Jahrzehnten schon regieren, sagen, ja, aber ihr hattet doch bisher die Möglichkeit, ihr wart doch die politischen Akteure. Warum wart ihr denn nicht aktiv? Ja. Also das wird noch sehr interessant, was da passiert.
Lasst mich mal ein paar Fakten noch mal ins Gespräch bringen. Heute findet ja auch, nicht ganz zufällig, eigentlich seit gestern, der sogenannte Digitalgipfel 2020 statt. In Berlin, diesmal das erste Mal virtuell. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der läuft unter dem Motto digital nachhaltiger Leben. Also da eigentlich das Thema, Carsten, du weißt es, in meinem Buch Erde 5.0, die Zukunft provozieren, da habe ich ja ein paar Thesen geäußert, dass eben Digitalisierung und der technologische Fortschritt der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit ist. Ich will euch ein Beispiel geben. In Deutschland, habe ich recherchiert, haben wir im letzten Jahr etwa 740 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Damit haben wir etwa 2% der weltweiten Emissionen produziert, was relativ gut ist dafür, dass wir viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt und damit auch der größte Exporteur der Welt sind. Wir haben gegenüber dem Vorjahr unsere Emissionen etwa um 50 Millionen Tonnen gesenkt. Das heißt, wir haben 50 Millionen eingespart. Dieses Jahr vermuten wir, werden wir nochmal 30 Millionen Tonnen einsparen durch Corona, durch den Lockdown und so weiter. Also ein bisschen unverschuldet, aber naja, ab und zu unverschuldet kommt halt oft. Was aber Fakt ist und der Gipfel, der Digitalgipfel, wird ausgerichtet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Energiewirtschaft ist immer noch der größte CO2-Emittent. Das heißt, wenn wir in Deutschland die Kohleverstromung einstellen würden, würden wir noch mal etwa 150 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Mir war diese Größenordnung gar nicht bewusst. Ja? Der Automobilverkehr, da reden wir etwa von 70 bis 80 Millionen Tonnen gegenüber 150 Millionen Tonnen Energie. Also schon eine erhebliche Menge. Übrigens die Landwirtschaft und die Fleischproduktion ist auch nicht ganz unerheblich, was CO2 angeht. Da gibt es auch noch viel Potenzial. Die Frage ist jetzt, was sagst du dazu, wenn so ein Digitalgipfel auf einmal sagt, digital nachhaltiger Leben? Hältst du das für einen Schmuh oder sagst du, guter Ansatz?
Das hängt letztlich davon ab, was dann wirklich dabei rauskommt und wie wirklich dann diese Ideen und diese Gedanken in die Realität fließen. Aber grundsätzlich ist es natürlich immens wichtig, dass sich gerade die Digitalwirtschaft mit dieser Frage auseinandersetzt. Und wir wissen alle, es gibt natürlich x Veranstaltungen, wo das nur gelabelt wird, wo wir von Greenwashing reden können. Ich kann diesen Gipfel jetzt da nicht konkret einschätzen, das möchte ich auch gar nicht. Aber das Thema ist wahnsinnig wichtig, denn wir wissen eben ja auch, dass die Digitalwirtschaft, je größer sie wird, ein ganz großer Stromfresser ist. Also das heißt, da ist das Thema, wo kommt der Strom her, wie grün ist der Strom, ist ein wichtiges. Mhm. Und die Digitalwirtschaft hätte da zum Beispiel allein bei dem Punkt einen riesigen Hebel, zu sagen, unsere Server werden zum Beispiel nur mit wirklich grünem Strom beackert und nur wirklich grüner Strom fließt da rein und wir unterstützen den Bau eines großen Solar- oder Windkraftwerkes oder was auch immer. Also das ist das eine, also wirklich dieses 1:1 Gedachte. Und das andere ist, das, was mich zum Beispiel in meinem privaten Umfeld beim Thema Digitalisierung stört, das ist der immense Müll, der sich da ansammelt. Ne? Also Geräte wandern schon nach 2-3 Jahren wieder in irgendeine Schublade, fliegen da rum. Allein die Headset-Kabel, die hier bei uns in unserem vierköpfigen Haushalt durch die Gegend fliegen, in jeder Ecke liegt ein anderes, ich könnte wahnsinnig werden, oder Ladekabel und, dass es da noch keine einheitlichen Normen gibt. Also es gibt, da würde ich mir wünschen, Geräte zu erschaffen, die langlebiger sind, die auch vielleicht, wo vielleicht nur ein Teil ausgetauscht werden muss, um es auf den neuesten Stand zu bringen und nicht dann wieder alles jedes Jahr neu und so weiter. Also da, das stört mich richtig. Und ich merke, dass also zum Beispiel da auch bei mir so ein innerer Schweinehund immer größer wird und sagt, nein, wir kaufen jetzt nicht schon wieder irgendwas Neues, sondern jetzt mal langsam. Mhm. Aber da, an der Front muss auch gearbeitet werden.
Das finde ich ja gut, auch Karl-Heinz, dass du eben Beispiele genannt hast, welche Industriezweige jetzt tatsächlich wie viel CO2 produzieren. Mhm. Wir sind natürlich alle selbst dran schuldig, das Flugverhalten vielleicht in der Vergangenheit. Und die, man muss auch nicht jedes Auto mit mindestens 6 Zylindern in mehrfacher Ausführung vor der Tür stehen haben. Aber es gibt ja auch solche Emittenten wie diese Containerschiffe, die da unsere iPhones von China nach, mit Schweröl quasi durch die Gegend fahren. Mhm. Da gibt es ja viele, viele Ansätze, wo man sagen, mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen, ja, die Politik und die großen Unternehmer, die müssen das machen. Aber für uns selbst, denke ich mal, gibt es ja auch immer noch Optimierungsbedarf. Ob das jetzt Ökostrom ist oder sich einen Brunnen bohren oder Solarzellen aufs Dach schrauben, jetzt egal wie. Mhm. Zum Thema Guerilla-PV, ja. Also ich denke, alle haben es jetzt oder sollten es kapiert haben, gerade auch für die Kinder und mit den Kindern, da das eine neue Zeit eingeläutet hat. Und alle freuen sich eigentlich auf die bessere Luft und weniger Flugzeuge und weniger Krach bei Corona. Das ist ja zumindest mal eine positive Auswirkung.
Na ja. Was ich die Frage ja, da wäre ich, wär ich ganz vorsichtig. Ja. Ich spüre schon auch einen ganz starken Drang, jetzt endlich sozusagen, wann geht die Schranke wieder auf? Und dann können wir alle alles nachholen. Ich möchte einen Punkt dazu sagen, zu diesem, wir können doch alle selbst. Das wird ja ganz oft, wird mir zum Beispiel auch in einem Interview die Frage gestellt, ja, was können wir denn selbst tun? Diese Frage ist richtig, die ist wichtig, das ist schön und gut, aber die lenkt komplett ab vom eigentlichen Thema, deshalb mag ich diese Frage nicht. Sie lenkt davon ab, dass wir, also ich bin davon überzeugt, dass wie bei allen Themen, es wird nur ein ganz kleiner Prozentsatz sein von Menschen, die freiwillig das Ruder rumreißen und ihr Leben entsprechend verändern, so wie wir es machen müssten. Das heißt, wir müssen als Gesamtgesellschaft und das muss von oben und das muss von unten der Druck und von oben dann umgesetzt werden. Und deshalb finde ich, ist es Augenwischerei, immer darauf hinzudeuten, was wir alle selber machen können und ob man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Ja. Wir müssen aber an die große Industrie.
Klar.
Wir müssen an die große Energieindustrie.
Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, Carsten. Ne? Solange Energie, und das muss man sich halt klar machen, Energie und Mobilität sind die maßgeblichen Treiber für Wohlstand. Das gilt übrigens weltweit. Unsere Industrienation, also alles, was in der westlichen Welt basiert auf dem Erfolg von Öl und Kohle als günstiger Energieträger. Daher kam das. Und es fällt uns natürlich heute ein bisschen schwerer zu sagen, China, Indien, lass das mal, das ist keine gute Idee, weil unser Wohlstand kommt aus diesen günstigen Energieträgern. Jetzt wäre es eigentlich an der Welt, und da gibt's ein paar Versuche, übrigens auch von dem Gerd Müller, unserem ehemaligen oder ist noch Entwicklungshilfeminister, wird aber nicht mehr kandidieren im nächsten Jahr, was ich sehr bedauere. Der Müller hat ja einen Marshallplan mit Afrika ausgerufen und hat gesagt, lasst uns doch günstige Energie über Photovoltaik in der dritten Welt, also in den großen Wüsten, in der Sahara und so weiter, produzieren und den dann umsetzen in Methanole und Ethanole, also indem man CO2 aus der Luft bindet, das über ein Verfahren aufspaltet in Kohlenstoffe, in Wasserstoffe. Den Kohlenstoffe, da kannst du günstig Rohstoffe draus machen. Kohlenstoff ist ein wichtiger Stoff, den wir auch brauchen. Und aus dem Wasserstoff über Photovoltaik, über ein Elektrolyseverfahren machst du dann Methanole und Ethanole. Das ist chemisch relativ einfach zu machen. Und dann kannst du daraus Kerosin, Diesel oder Benzin machen. Das heißt, jedes Flugzeug, jedes Auto, jeder Diesel, jeder Benziner könnte morgen theoretisch CO2-neutral fahren im Sinne von Zirkulärökonomie, würde keine Feinstäube mehr produzieren und würde auch kein CO2 mehr emittieren, also kein zusätzliches, würde genau so viel emittiert, wie vorher im Prozess aufgewendet wird, um es zu produzieren. Und gleichzeitig hätte Afrika oder auch von mir aus in Saudi-Arabien, in Ägypten, könnten die Menschen doch die Energie für uns hier in der westlichen Welt produzieren, weil wir haben dummerweise, wie man heute, wenn man aus dem Fenster guckt, nicht so viel Sonne in Deutschland. Und dann könnten wir dort in den großen Wüsten die Energie produzieren, die wir hier quasi verfahren. Und das Besondere, ihr wisst, ich bin kein besonders großer Freund der Elektromobilität, weil ich einfach glaube, dass man die Infrastrukturkosten, nämlich das Kabeln, wer verlegt die Tausende von Kilometer Kabel, wer erzeugt die Ladesäulen, die Batterien, das Lithium. Ne? Wir legen halb Chile trocken im Moment, weil die das Lithium für uns produzieren und deren Grundwasserspiegel quasi auf Null gesunken sind und wir somit quasi Umweltprobleme in Drittländern produzieren, wohingegen die Infrastruktur, Tankstellen, Schiffe, Pipelines, die gibt es und das wäre theoretisch in wenigen Jahren machbar und Afrika würde dann eine Industrie haben, die theoretisch so reich würde, wie das heute die Saudis oder Mr. Putin sind. Und was ich nicht verstehe, dass wir nicht anfangen, über solche Konzepte nachzudenken, im großen Stil, um dann diese Technologien zu exportieren, zum Beispiel auch nach China.
Ja, bist du dir denn sicher, dass das technisch möglich ist, also auch wirtschaftlich machbar
absolut,
ist?
Absolut, absolut. Ja. Also ich kann dir, wir haben dafür sogar Beispielrechnungen gemacht. Ich habe ein paar Leute, Gerhard Maus, einer, der sich da als Spezialist sehr gut auskennt, indem wir das auch mal durchgerechnet haben. Ich habe sogar hier im Wirtschaftsministerium bei Professor Pinkwart, unserem Wirtschaftsminister in NRW, dafür einen Antrag mal gestellt, das fördern zu lassen. Und die ehemalige Forschungsanstalt in Jülich wird zu einem Wasserstoffzentrum ausgebaut. Ich will euch das vielleicht einfach mal erklären, weil vielen Menschen ist das nicht bewusst. Roland, ein Baum, wenn er wächst, was schätzt du, wie viel Prozent der Materie des Baumes kommt aus der Erde und wie viel kommt aus der Luft? Hast du eine Idee?
Ich würde mal sagen, 90% aus der Luft, oder?
Es sind sogar 99,5%. Also der Baum ist ein Luftgewächs. So. Was macht der? Ja. Der macht genau das Verfahren, über die Photosynthese, also das Grüne im Blatt, hat der einen Reaktor in seinem Blatt und der nimmt dann CO2 auf, das ist lebenswichtig für den Baum, spaltet das in Kohlenstoffe und Wasserstoffe, dann nimmt er aus dem Boden ein paar Atome Eisen und Magnesium, macht daraus dann Holz, speichert das mit dem Kohlenstoff ab und den Wasserstoff braucht er, um sich anzutreiben, um den Wasserkreislauf im Baum zu betreiben. Aber eigentlich ist damit klar, wenn ein Baum, mal so eine alte Eiche, ein paar hundert Jahre alt, 100 Tonnen wiegt, dann ist das gebundener Kohlenstoff praktisch. Und wenn das dann der verrottet und über Jahrmillionen wird da Kohle und Öl draus, dann ist klar, wenn wir dann die Kohle und das Öl aus dem Boden holen, dass das quasi nichts anderes wie CO2 pur ist, den wir wieder in die Materie verstreuen. Und das ist halt, deshalb sollten wir von den fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gas, möglichst die Finger weglassen, weil das verschollene CO2 und vor ein paar Jahr Millionen war unser Klima noch ein ganz anderes. Das wird wahrscheinlich der Carsten auch ziemlich genau beschreiben können. Und wir pulvern das jetzt halt raus. Wenn wir aber...
Ich möchte noch zwei Punkte noch zu dieser Verkehrsgeschichte. Ja. Physikalisch ist es natürlich schwierig, so aufs Wasser, auf den Wasserstoff zu setzen, weil natürlich der Energieaufwand enorm ist, um Wasserstoff herzustellen. Also es wäre immer besser, also ich bin absolut jetzt bei der Idee, dass Gerd Müller, der Entwicklungshilfeminister, sich, sage ich mal, auch für die Region stark macht, wo eben solche Stromproduktion aus Sonne, aus Sonnenüberfluss gut möglich wäre. Das ist absolut, und dass wir eben andere Regionen stärker machen, ist absolut wichtig. Aber es wäre, glaube ich, immer besser, wir würden den Strom direkt nehmen. Deshalb ist eben diese Elektromobilität aus meiner Sicht nicht so leicht wegzudenken. Es ist natürlich verlockend zu sagen, wir haben nun mal diese gesamte Infrastruktur für Benziner und für Dieselautos. Also warum können wir die nicht über so einen Weg nutzen? Ich befürchte nur, dass das ein energetisch wahnsinnig teures und aufwendiges Verfahren ist. Wobei ich mir auch sage, her mit allen Lösungen, keine Denkverbote. Der andere Punkt ist aber, dass ich eigentlich gerade, ich meine, das ist dein Thema Digitalisierung, dass ich aus der Digitalisierung und dem Einfluss der Möglichkeiten, die Digitalisierung bringt, erwarten würde, dass wir intelligenter denken und nicht wieder daran denken, wie können wir das gestrige Verhalten weiter nach vorne transportieren, weiter konservieren, sondern warum gibt es nicht endlich vernetztere Verkehrsinfrastrukturen und Gedanken. Ich ertrage es nicht zu sehen, dass wir unsere Güter mit hunderttausenden LKW über die deutschen Autobahnen fahren und daneben liegen Schienengleise und werden abgebaut, die elektrisch betrieben werden könnten. Also der Güterverkehr müsste aus meiner Sicht komplett auf die Straße. Oder elektrifizierte LKW, die mit einer Oberspannungsleitung fahren und dann die letzten 50 Kilometer zum Beispiel dann mit der Batterie fahren. Dafür reicht die dann vielleicht auch. Sowas finde ich interessant, oder das Hinterfragen des Individualverkehrs. Ich muss doch nicht ein Auto besitzen. Ich kann doch wirklich mit meinem Handy zu irgendeinem Auto gehen, was da irgendwo steht, öffne es, setze mich rein, fahre zum Hauptbahnhof, setze mich in den Zug, fahre weiter. Also in der Hinsicht würde ich mir noch viel mehr wünschen und erhoffen.
Das ist richtig, da ist noch viel, viel mehr drin und viel mehr Optimierungspotenzial, das ist richtig.
Naja, wir müssen nur eins bedenken. Also ich habe das mal ausgerechnet. Wenn in Deutschland, wir haben etwa 46 Millionen Autos, Carsten, in Deutschland. Wenn davon 1,5 Millionen elektrisch fahren würden, im Moment reden wir eher über, ich glaube, 40.000, 50.000 ab Pkw, die Zahl steigt deutlich, dann bräuchten wir am Tag etwa 260 Megawatt, um nur die Autos morgens und abends zu laden. Also sprich, dass die, wenn die zu Hause oder im Büro sind, dass man die aufladen könnten. Wir produzieren im Moment in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, roundabout 300 Megawattstunden am Tag. Das heißt, wir haben eine Unterkapazität, um nur die Autos, 1,5 Millionen Autos zu versorgen, geschweige denn der Rest der Industrie und die Privathaushalte wollen auch noch was. Also sprich, wir müssen die Infrastruktur dramatisch aufbauen. Und jetzt kommt eins zum Tragen. Wir wissen das alle. Jetzt haben wir die Abstandsregelung von Windkraft. Wir haben Photovoltaikanlagen. Da gibt es neuerdings eine neue Regulierung, die so bescheuert ist, dass sich das Photovoltaik auf dem eigenen Dach praktisch nicht mehr rechnet. Das liegt vor allen Dingen an den Netzeinspeisungs- und den Netzgebühren, die wir dem Netzprovider zahlen müssen. Also immer dann, wenn du noch ans öffentliche Netz musst, dann musst du das auch zahlen. Und das erhöht die Kilowattstunde in der Produktion von 5 Cent, ich glaube, auf 40 Cent. Also nur durch diese Einspeisung und Verwaltungsgebühren. Und da muss natürlich, und jetzt bin ich bei dir, Carsten, der Regulierer, in dem Falle der Gesetzgeber, deutlich was ändern, weil wenn wir es so kompliziert machen und so teuer machen, dass wir den Photovoltaik oder den Windstrom nutzen oder eben sogar die durch Abstandsregelung komplett den Neuaufbau verhindern, dann macht das natürlich erstmal überhaupt keinen Sinn. Da ist also wirklich der Gesetzgeber wieder gefordert.
Genau, dass der Gesetzgeber, dass die Politik gefordert, der wir in den Hintern treten müssen. Und noch ein Punkt, du sagtest vorhin, heute scheint ja nicht die Sonne, also wir müssten ja irgendwie Afrika brauchen. Es gibt eine Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes, wie es mit Wind und Solarenergie wäre, wenn wir europäisch denken. Dann hätten wir keine Probleme mehr. Wir könnten ganz Europa an jedem Tag, auch im Winter, mit Wind und Sonnenenergie versorgen, wenn wir endlich, und das zeigt aber, wo Europa wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, wenn wir endlich auch beim Stromnetz und bei der Stromproduktion europäisch denken würden. Aber auch da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Also da bin ich bei dir, aber auch hier wieder muss ich ein bisschen so Wermutstropfen reintun. Thema Photovoltaik oder E-Mobilität gegenüber Verbrenner. Also zum einen, der Verbrenner ist aus meiner Sicht immer noch eine der effektivsten Maschinen, die je erfunden wurden, speziell der Diesel. Wenn der CO2-neutral und auch noch rußfadpartikelfrei ist, und übrigens, das sind die heute schon weitestgehend, aber mit E-Fuels könnten die komplett CO2-neutral sein, könnte man hier sich einiges vorstellen. Nur um die Größenverhältnisse mal klar zu machen. Mit einem Liter Diesel kann man circa mit einem kleinen Wagen 25, 30 Kilometer weit fahren. Ne? So, also auf 100 Kilometer 3 Liter ist machbar. So. Wenn du dasselbe mit einem Elektroantrieb machen willst, weil die Energiedichte in der Batterie so viel geringer ist, brauchst du etwa 50 bis 60 Kilo, um den einen Liter Diesel zu ersetzen. Also sprich, ein Kilo gegen 50 bis 60 Kilo. Jetzt unterstellen wir mal, die Batterien werden leistungsfähiger und brauchen vielleicht nur noch die Hälfte an Gewicht in 5 oder in 10 Jahren. Dann reden wir aber immer noch über ein Verhältnis 1 zu 25, 1 zu 30. Das heißt, ein Kilo Diesel wird durch 30 Kilo oder 25 Kilo Batterie ersetzt werden. Und dann hast du noch die ganzen Nebenkosten, also Netze, Verteilung, Strom, wie kommt der überhaupt dahin, 100.000 Kilometer Kabel, wie kommen die in die Straße, die Straßen, die aufgerissen werden müssen. Also ich denke, dass es sicher in vielen Bereichen Sinn macht, aber sicher nicht in allen. In den Städten ist die Infrastruktur sicher leichter herzustellen als zum Beispiel in der Fläche. Ja? Und wenn du an tiefe Temperaturen denkst, wie den Winter, ne, oder denk mal an Regionen in China, da wird das vermutlich gar nicht. Weil wenn du da auch zwischendurch Temperaturen von minus 10, 15, 20 Grad hast, dann hast du sowieso ein Problem mit Batterien.
Ja, aber einen Punkt jetzt mal zu dieser Kilogrammrechnung. Ja. Der Dieselmotor und das ganze Getriebe wiegt deutlich mehr als der Elektromotor im Auto. Also da holst du das wieder locker rein. Nicht ganz, ne? Aber das muss man dann auch bedenken. Und der andere Punkt ist einfach, dass wenn du sagst, CO2-neutraler Diesel, den ich mit Hilfe von Solarenergie in Afrika erzeuge, oder in der arabischen Welt, wo es sehr, sehr sonnig ist, dann brauchst du einfach deutlich mehr an Strom aus dieser Solarenergie, als du ihn bräuchtest, wenn du es direkt ins Elektroauto reinpumpst. Also das heißt, dieser Umweg zur Produktion von Wasserstoff, der ist wahnsinnig energieintensiv. Und deshalb habe ich da meine Zweifel, ob das wirklich die Lösung ist. Und ich befürchte so ein bisschen, das wird ja gerade überall gehypt, diese Wasserstoffgeschichte, dass das ein Hintertürchen ist, auch für zum Beispiel die Erdgasindustrie, dass sie ihnen sagen, jetzt haben wir diese Wasserstoffinfrastruktur, jetzt müssen wir Wasserstoff liefern. Wenn die Solarstromproduktion noch nicht so weit ist, müssen wir jetzt doch wieder Erdgasanlagen laufen lassen. Das ist da meine Befürchtung.
Also, und, aber Carsten, wenn ich kurz noch fragen darf, als Meteorologe, ihr habt ja auch viel mit Daten zu tun, mit modernsten Techniken. Welchen Beitrag oder welche Erkenntnis jetzt, außer natürlich der Betrachtung, der statistischen Betrachtung, denkst du denn, was die Meteorologie uns helfen kann, das ganze Thema besser zu verstehen oder vielleicht auch an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten? Ist dann die Meteorologen, sind das quasi dann Wissenschaften, die dort uns helfen können?
Ich hoffe es sehr, denn wir werden, also was wir auf jeden Fall ja können und was wir auch tun tagtäglich, das ist, dass wir über diese Zusammenhänge sprechen. Dass wir zeigen, was passiert da draußen, denn wir werden diesen Klimawandel letztlich über das tagtägliche Wetter spüren. Also wir werden, das ist das eine, dass wir sozusagen die Augen öffnen und sagen, guck mal, so wirkt sich der Klimawandel aus, deshalb müssen wir etwas tun. Das andere ist, dass wir zum Beispiel meteorologische Daten nutzen können, gerade bei der Frage, wir kommen ja letztlich nicht darum umhin, unsere Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir leben, an den Klimawandel, an steigende Temperaturen anzupassen. Also wir werden unsere Städte, ich bin davon überzeugt, wir werden unsere Städte gewaltig umstellen müssen in den nächsten Jahrzehnten, damit sie im Sommer in längeren Hitze und vor allem auch Dürreperioden noch lebenswert sind. Mhm. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie schaffen wir Frischluftschneisen, wie erhalten wir das ganz wichtige Stadtgrün, also Parkanlagen, die nämlich nachts, gerade im Hochsommer, ein enorm kühlender Faktor darstellen. Aber nur dann, wenn dieses Parkgrün auch grün ist. Das heißt, wenn weniger Regen fällt. Also wir werden unterm Strich, davon gehen wir aus, in Deutschland, vor allem in den Sommermonaten, eine weitere Abnahme von Regenfällen erleben. Im Winter mehr Regen. Ne? Im Winter mehr, im Sommer weniger. Das heißt, wir müssen, damit unsere Parkanlagen nicht so braun und verdörrt aussehen wie im Jahr 2018, weil dann kühlen sie nicht mehr, müssen wir sie täglich gießen. Mhm. Natürlich nicht mit dem teuren Leitungswasser, aber das heißt, wir müssen gigantische Wasserreservoirs anschaffen in der Nähe unserer Städte, wo der Winterregen aufgefangen wird, um dann im Sommer die Parkanlagen gießen zu können. Das sind riesige Investitionen und wir Meteorologen können schon heute mit Hilfe von feinsten Satellitendaten, Heatmaps aufzeigen von unseren Großstädten und das auch nach vorn rechnen. Also bei einer Erwärmung um 2, um 3 Grad, wie verändert sich der Hitzestau in unseren Städten und könnten damit eigentlich auch den Stadtplanern die Augen öffnen und sagen, guck mal, so müsstet ihr denken, so muss zum Beispiel die Wasserführung eines Flusses verändert werden, so muss eine Frischluftschneise gebaut werden oder an den Stellen müsste Wasser als Speichersee angelegt werden.
Carsten, das ist ein ganz spannendes Thema. Du weißt, dass ich im Moment mit der Stadt Köln, mit den Oberen, eine Vision für Köln 21, also für das 21. Jahrhundert, wollen wir eine Vision entwickeln. Und eine der wesentlichen Herausforderungen, die auch übrigens von den Stadtplanern inzwischen genannt wird, ist die Versorgung mit Wasser für die Stadt. Und zwar genau wie du sagst, zum Kühlen und natürlich auch zum Gebrauchen. Ne? Aber ich will noch mal auf einen wichtigen Punkt zurückkommen, der Rohstoff für unseren Wohlstand. Wir hatten ja gesagt, das ist im Öl und die Kohle immer gewesen, also über viele Jahrhunderte. Und wenn wir jetzt umschwenken würden auf eine sogenannte Methanolindustrie, hätte das, und das ist auch die Intention vom Herrn Müller, der sagt ja, das ist auch dann eine neue Art der Entwicklungshilfe, weil wenn wir diesen Rohstoff produzieren lassen würden in den Wüsten, in der Sahara beispielsweise, um dann das Methanol mit Schiffen und der Infrastruktur, wie wir so heute auch transportieren, mit Pipelines durch Tankstellen verteilen lassen und so weiter, dann würden diese Länder Teil unserer Wertschöpfungskette. Also sprich, die würden ja so viel Geld verdienen, wie heute die Saudis verdienen. Und das ist natürlich was enorm Gutes. Und wenn man jetzt dem folgt, was Carsten sagt, Carsten, und da muss ich nochmal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, Strom aus Afrika zum Beispiel, eine Hochspannungsleitungstrasse transportiert maximal 1 Megawatt. Wenn du also jetzt, wir haben ja gesagt, wir brauchen hier in Deutschland etwa 300 Megawatt, dann müssten wir theoretisch 300 solche Trassen bauen von Afrika nach uns. Das ist natürlich vollkommen undenkbar. Warum? Weil die Energiedichte auch in dem zu transportierenden Stromleitungen so viel geringer ist wie in den Batterien, also ähnlich gering. Und deshalb glaube ich, dass wir eine geschickte Kombination machen müssen aus Wasserstoff, aus Photovoltaik, lokal, deshalb jedes Haus, jedes Hallendach sollte darüber verfügen und wir sollten den Strom, wo immer es geht, selber produzieren und dann in Kombination mit den synthetischen Treibstoffen, aber ich würde nicht so dogmatisch den Verbrenner einfach verbieten oder aus dem Leben drücken, weil ich glaube, der wird uns noch lange erhalten bleiben müssen. Und Flieger zum Beispiel im Flugzeug, gerade sind die ersten Flieger von Lufthansa Cargo mit E-Kerosin geflogen, also mit CO2-freien Treibstoffen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir zumindest parallel beschreiten werden müssen.
Ja, definitiv, es wird immer ein Miteinander geben, aber ich denke eben auch noch weiter, also ich denke eigentlich weg von Afrika muss uns was liefern, sondern Beispiel Digitalisierung, wenn ich heute eine Serverfarm mit grünem Strom betreiben möchte, dann baue ich sie entweder in Island, weil es dort Geothermie gibt, ich stelle sie nach Norwegen oder in die Schweiz wegen Wasserkraft. Ja. Aber ich würde sie doch genauso gut auch nach Afrika stellen können, wenn die dort ein riesiges Solarkraftwerk haben und ich sagen kann, ey, meine riesige Serverfarm läuft zu mit 100% erneuerbare Energie. Super. Also, ne, also auch die Wertschöpfung in Afrika und in anderen Ländern auch noch stärker vor Ort verwurzeln, das wäre ja eigentlich noch besser.
Absolut. Ziel. Und übrigens, es gibt die ersten Serverfarmen auch in Deutschland, die arbeiten mit Photovoltaik in einem Gewächshaus und in diesem Gewächshaus züchten die Algen und aus den Algen machen die dann auch wieder Strom und gleichzeitig kann man die Algen nachher auch noch ernten, die übrigens extrem viel Omega-3-Fette ist, also auch noch extrem gesund für den Menschen.
Ich sehe
schon. Ob das gut schmeckt.
Wir haben viele, viele Wege heute wieder kennengelernt, die Welt zu retten. Ja, ich glaube, wir haben auch einen schönen Titel, die Welt retten, einen schönen Folgentitel für heute.
Ja.
Das ist doch sehr, sehr schön. Ich denke, Carsten, was du gesagt hast, ist natürlich ultra wichtig und das ist natürlich auch die, ich sage mal, die Macht, die du hast, wenn du in der ARD oder in anderen Medien quasi bist, einfach die Menschen immer wieder darauf hinzuweisen und sagen, Leute, es ist Realität oder die Dokumentation, die du auch machst, diese Wissenschaftsdokumentation, das ist ja genau der Weg. Man muss über den Menschen das immer wieder zeigen und dann Stück für Stück, wenn es wärmer wird, werden die Leute sich schützen, dann wenn es weniger Wasser gibt, werden sie Brunnen bohren oder Regenwasser sammeln. Mhm. Also alle, denke ich, werden sich anpassen können die nächsten Jahre und dann hoffen wir doch in vereinter Kraft, EU-weit, weltweit, deutschlandweit, auch mit entsprechenden incentivierten Programmen, das ganze Thema in der Breite voranzubringen. Da bleibt es mir noch auf unsere abschließende Rubrik zu verweisen. Die Tops und Flops der Woche, die von unseren Hörerinnen und Hörern immer sehr geschätzt werden. Karl-Heinz, wie sieht es bei dir aus? Was ist so für dich der Top und der Flop der Woche? Hast du welche?
Ja, doch, habe ich. Also erstens das Buch Permanent Error, das ihr beide von mir nachher auch geschenkt bekommen werdet, ist ja jetzt draußen. Und es hat überraschend viele sehr positive Bewertung schon gegeben auf den einschlägigen Portalen, aber auch bei NetGalley. Das ist so ein Portal für Leute, die viele Romane lesen, die sich sehr positiv geäußert haben. Und es gibt tatsächlich eine Anfrage aus dem Filmeumfeld, die sagen, könnte man daraus nicht sowas wie eine Serie machen, könnte man das nicht verfilmen. Das müsste man mal die Däumchen drücken. Und das zweite ist Flop. Die Corona-Zahlen sind immer noch erschreckend hoch und ich kann immer nur wieder appellieren, Leute, seid vernünftig. Jetzt vermutet man in Teilen von Thüringen, dass es gerade die Corona-Leugner sind, die da zu so einem dramatischen Anstieg geführt haben, weil die sich nicht an Maskenpflicht und so weiter halten und denken, das betrifft sie nicht. Und gleichzeitig, Ilse kriegt das mit, die Krankenhäuser sagen Alarmstufe gelb oder sogar schon rot, weil einfach die Intensivbetten uns ausgehen. Also das wird jetzt immer dramatischer und das halt dummerweise auch noch kurz vor Weihnachten. In den letzten 4 Wochen sind 6.000 Menschen gestorben. Und ein Flop, den ich auch noch bemerkenswert finde, das Bayer-Urteil, also Monsanto-Bayer, die hatten ja einen Vergleich in USA zum Thema PSD, also sprich diese Umweltverschmutzung durch dieses Unkrautvernichtermittel und der ist jetzt kassiert worden, also diese 650 Millionen Dollar, die Bayer bereit waren zu zahlen, da hat jetzt ein Gericht gesagt, nee, so geht das nicht, das wird teurer für euch. Also insofern, die Story ist noch nicht zu Ende, aber gleichzeitig finde ich es insofern gut, als dieses wachsende Umweltverständnis und das wachsende Umweltbewusstsein bei uns allen und auch das Bewusstsein fürs Klima, ich glaube, dass es zunimmt und dass letztendlich die Krise dann auch zu mehr Nachhaltigkeit führt.
Ein schönes Wort. Carsten, was hast du auch einen Top und Flop der Woche für uns?
Ein Top, mal aus einem ganz anderen Thema. Ich bin ja so ein netter Hobby-Segler und verfolge leidenschaftlich die aus meiner Sicht härteste Segelregatta der Welt, die One Day Globe, die zurzeit stattfindet. Ein Mann pro Boot oder eine Frau pro Boot, einmal um die ganze Welt. Es geht von Frankreich über den südlichen Ozean, einmal drumherum nach Frankreich zurück. Und in der letzten Nacht hat ein französischer Segler, Kevin Escoffier, Notruf abgesetzt. Der ist in wahnsinnig schlechtem Wetter unterwegs gewesen. Sein Boot ist auseinandergebrochen und er musste in so eine aufblasbare Rettungsinsel. Und dann haben 4 andere Segler, die in der Nähe waren, ihren Kurs geändert, haben ihren Motor angeschmissen, was sie normalerweise nicht dürfen, und haben ihn in einer Nacht- und Nebelaktion gesucht. Und der eine, Jean Le Cam, ein sehr erfahrener Segler, hat ihn irgendwie schon am Abend gesehen und ihn wieder aus den Augen verloren. 6 Stunden später hat er ihn wieder gesehen und in meterhohen Wellen und hat ihn gerettet. Und das ist eigentlich so eine große Erleichterung und mein Top des Tages und wahrscheinlich des ganzen Monats. Mein Flop, ich habe ja gesagt, es hat heute Morgen geschneit oder es schneit noch immer. Und ich habe in den letzten Tagen das fleißig vorhergesagt. Was ich weniger vorhergesagt habe, ist, dass es in der Nacht zwischendurch auch immer wieder gefrierenden so Glatteisregen gab. Das ärgert mich natürlich, wenn das dann nicht ganz so. Also immerhin haben wir diese winterlichen Straßenbedingungen gut gesehen, aber das sind so die Punkte, die ich dann natürlich immer kontrolliere, wie ist das Wetter jetzt wirklich? Und da denke ich, an dem Punkt hätten wir etwas aufmerksamer sein müssen.
Na, dann sind wir mal auf, wann sehen wir dich das nächste Mal im Fernsehen und wo?
Das nächste Mal vom 8. bis 11. Dezember und dann eine Woche drauf auch nochmal 4 Tage in der ARD und in den dritten Programmen, in verschiedenen dritten Programmen bei den klassischen Wettersendungen bis abends zu den Tagesthemen.
Na, sehr schön, freue ich mich drauf. Dann schließe ich mal ab, Flop der Woche, Top der Woche. Ja, also um nicht mit der ganz so traurigen Note zu enden, mache ich zuerst den Flop der Woche. Ich habe jetzt am Wochenende mit meinen Eltern telefoniert, die sind natürlich beide Ende 70 sind, die sich natürlich viel Sorgen machen wegen Corona. Gott sei Dank körperlich sehr aktiv immer noch und sehr viel draußen. Aber ich habe gemerkt, als ich mit meinem Vater telefoniert habe, dass ich befürchte, dass da eine Demenz im Anflug ist, weil er einfach sich nicht mehr so artikulieren kann. Der Kopf funktioniert noch, aber er kann, das Sprachzentrum ist nicht mehr so, wie es mal war. Und das ist ein bisschen traurig. Dann hoffe ich aber, dass wir noch zu Weihnachten noch eine gute Zeit haben werden. Das ist so ein bisschen der Flop. Ansonsten Top der Woche. Ja, der Schnee heute Morgen. Unsere Kinder haben in ihrem Leben noch nicht so viel Schnee gesehen, ja, mit 4 und 6 Jahren. und die waren natürlich so früh wach wie noch nie und waren natürlich direkt im Garten. Und das war hervorragend zu sehen, dass das Schnee und das Wetter die Kinder immer noch begeistert und das versetzt dann natürlich auch zurück in die Kindheit. Hoffen wir mal, dass wir noch ab und zu mal noch ihnen Schnee bieten können. Arbeiten wir alle dran. Bleibt mir nur noch mich zu bedanken. Carsten Schwanke, vielen Dank für die Zeit und für die Einsichten ins Thema Klima und Klimawandel und Meteorologie. Danke dir, Karl-Heinz, wie immer, und ich wünsche euch allen eine gute Woche noch.
Super Woche auch für euch. Danke, tschüss.
Danke, wünsche ich euch auch.
Ciao, tschüss.
Ja, bitte noch mal kurz dranbleiben. Weihnachten ist bald, alle sind immer auf der Suche nach Geschenken. Einen Geschenktipp haben wir noch. Schaut euch mal, googelt mal nach Permanent Error, das neue Buch von Karl-Heinz Land. Ein Wirtschaftskrimi rund um unsere Themen über Zukunft, über Digitalisierung. eine spannende Geschichte, ein tolles Geschenk, sehr, sehr unterhaltsam. Und einfach mal googeln, Karl-Heinz Land, Permanent Error, und dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsgeschenk sicher. Alles Gute, bis bald.